Ihr glaubt nicht, mit wem ich hier sitze.
Ich glaube, so bin ich noch nie angekündigt worden.
Ich glaube, so ist noch niemand. Nein, ich dachte, ich probiere mal was Neues und habe direkt gemerkt, nö, das ist nichts. Vielleicht habt ihr es ja schon erkannt, der Tillmann ist heute wieder da.
Ja.
Und das freut mich mega. Ich habe es dir im Vorfeld schon gesagt, ich will es hier nochmal aufs Band bannen. Dein letzter Podcast, Selbsterfahrung, für die Leute, die es nachhören wollen, das müsste Nummer 32 sein, ist sehr gut angekommen und die Leute haben nach dir verlangt.
Ja, das freut mich natürlich zu hören, ja.
Da fühlt man sich gleich viel größer.
Man wird ein bisschen größer, ist ja schon fast ein Übergang zum Thema, ne? Wenn ich so körperlich ein bisschen größer werde und es passiert irgendetwas, ich kriege was Schönes gesagt, das mir gut gefällt, ja, dass das auch eine Wirkung hat auf meine Haltung, ja. Also nicht die innerliche Haltung, sondern tatsächlich die körperliche Haltung, wie ich da sitze, wie sie es anfühlt.
Oh, jetzt hast du eine sehr schöne Rampe gebaut. Tillmann, was hast du uns denn heute mitgebracht?
Genau, ich habe mitgebracht das Thema Körperlichkeit im systemischen Feld und möchte da so ein bisschen sensibilisieren und vielleicht auch das Thema Körperlichkeit so ein bisschen bewerben. Weil ich habe so den Eindruck, dass das manchmal so die Tendenz gibt, dass wir im systemischen Feld mit den vielen wunderbaren Möglichkeiten, die wir da haben, nicht unbedingt auch immer automatisch mit auf das schauen, was körperlich passiert. Obwohl wir auch da ganz viele Möglichkeiten haben, auch im Systemischen schon angelegt haben. Ja, und darüber würde ich heute gerne so ein bisschen sprechen, da so ein bisschen eintauchen. Ja.
Da stellt sich gerade so eine Seite in mir auf und sagt so, jawohl. Endlich verstehe ich, wieso ich einen Körper dabei habe, würde Gunter Schmidt sagen. gleichzeitig sagt die Seite auch aus Erfahrung mit, ich sag mal, in der Geschäftswelt, im Wirtschaftsraum, in Trainings, die Erfahrung, die ein Trainer vielleicht manchmal sammelt, der Wunsch nach Körpersprache, nach Verständnis der Körpersprache. Das würde ich gerne vorneweg erstmal mit dir klären, wenn es schon um den Körper geht. Meinst du, dass man tatsächlich, je nachdem, wie jemand steht und geht, nicht nur selbst sich regulieren kann, sondern die andere Person, wenn sie das weiß, erkennen kann, wie es der Person geht und was in ihr vor sich geht?
Ich glaube, dass es also erst einmal prinzipiell möglich ist, sich selbst auch über Körperhaltung aktiv zu regulieren oder vielleicht mache ich es ein kleines bisschen vorsichtiger, zur Regulation beizutragen. Ich bin da gerne für eine Vielfalt und möchte nicht unbedingt sagen, das Einnehmen einer Körperhaltung ist alles, was ich tun muss, um eine Regulation, eine Emotionsregulation erfolgreich durchzuführen. Ich glaube, da gehört noch mehr dazu, aber Körperlichkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja. Zu dem zweiten Punkt, den du genannt hast, ob jemand Außenstehendes an meiner Körperhaltung erkennen kann, wie es mir gerade geht, würde ich sagen, wenn diese Person geschult ist, ist es ihr auf jeden Fall möglich, darüber Spekulationen anzustellen, wie es mir gehen könnte. Es kann auch sein, dass ich ein sehr guter Schauspieler bin, dann bin ich vielleicht sogar imstande, anderen ein Bild davon zu begünstigen, ermöglichen, vielleicht auch so ein bisschen hervorzurufen in eine bestimmte Richtung. Was könnte ich jetzt gerade im Moment in mir erleben? Wer könnte ich wohl für diese andere Person sein? Und du hast jetzt gerade so den wirtschaftlichen Part angesprochen und Trainings und Coachings, die da stattfinden. Und da passiert inzwischen auch sehr viel, dass also tatsächlich auch Trainings stattfinden, in denen es ganz explizit um Körpersprache geht. Wie trete ich auf? Wie gebe ich die Hand? Dass dann wirklich reihum geübt wird, so wie wir manchmal in unseren Weiterbildungen die Teilnehmenden bitten, mal was auszuprobieren, ja, irgendwie so eine Fragetechnik zu testen, wie ist das überhaupt, so mit diesen Tools umzugehen, so wird dann in diesen Bereichen, auch in anderen, aber ich finde es bemerkenswert und da muss man echt auch mal drauf zeigen, dass auch in der Wirtschaft, was auch immer das jetzt sein, die Wirtschaft, ja, aber dass in Bereichen, wo wir es vielleicht vor 10 Jahren oder 20 Jahren noch gar nicht so vermutet hätten, dass auch dort das Thema Körperlichkeit ernst genommen wird und man dann Trainings machen kann, wie schüttle ich wem die Hand? Und was hat das möglicherweise für Folgen? Was wird dadurch begünstigt? Was ist eine Wechselwirkung, die ich dadurch irgendwie anschieben kann?
Hm. Ja, da sind wir ja schon mitten im Thema drin. Ich habe auch so ein paar Gedanken, so ein paar Anker, die ich gerne mit dir besprechen wollen würde, was die Thematik anbelangt. Aber da du das Thema reingebracht hast, möchte ich dir auch den Raum geben, mit dem anzufangen, mit dem du gerne anfangen möchtest. Also ja. Was möchtest du den Zuhörern?
Ja, ja. Ich würd gern eine kleine Story erzählen aus meiner eigenen Bildungsbiografie. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren bin ich bekannt geworden mit dem systemischen Ansatz in Form von einer Weiterbildung systemische Beratung. Ja. Ein paar Theoretiker kannte ich schon vorher und habe so für den Beginn bei Menschen gelernt, bei denen ich dankenswerterweise ganz viel Anregung mitbekommen habe und die mich da auch super abgeholt haben und das waren wirklich sehr, sehr spannende Diskussionen und es war teilweise auf einem, ich sag jetzt mal ein bisschen groß, auf einem intellektuellen Niveau, das war schon fast etwas, das hätte irgendwie an einer Hochschule oder so in einem Seminar stattfinden können. Ja. Und dann habe ich gemerkt irgendwann, das ist spannend, weil mich sowas auch antickt. Ja, ich bin da auch so ein bisschen zu Hause in dieser Welt und fand das richtig gut und habe viel mitgenommen. Wir hatten ganz fruchtbare Diskussionen, da so beim Kaffee, aber auch in den Seminaren und habe irgendwann gemerkt, mir fehlt etwas. Das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein, was für mich in der systemischen Welt eine Rolle spielen soll. Und habe dann für mich so angefangen zu gucken, zu reflektieren und habe mich mit Bekannten unterhalten. Und dann ist das Thema Körperlichkeit für mich immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und ich habe eine Zeit lang auch sehr den Fokus darauf gesetzt, in der Form, dass ich zusätzlich eine Weiterbildung zum Gestalttherapeuten gemacht habe. Das war für mich damals das, was so auf meinem Horizont da war, ne? Und einfach auch aus Gesprächen mit meinen Eltern, die eben auch so gestalttherapeutisch, ne? Und dann gab es so Anknüpfungspunkte. Ich bin sozusagen auch ein bisschen gestalttherapeutisch sozialisiert, wenn man so will. und habe dann diese Weiterbildung gemacht und habe spannende Sachen kennengelernt und vor allem auch systemische Methoden innerhalb der gestalttherapeutischen Weiterbildung, systemische Methoden, wie sie verbunden werden mit dem zusätzlichen Aspekt der Körperlichkeit. Sodass immer auch in Aufstellungen beispielsweise gefragt wurde, wie geht's dir gerade? Das kennen wir aus dem Systemischen sehr gut, dass wir so schauen, wo sind wir gerade? Ne? Hat sich was verändert zu der Position oder zu der Blickrichtung, die ich vorher hatte? Und dass dann nochmal zusätzlich gefragt wird, wo spürst du das in deinem Körper? Versuch das mal ganz langsam und in Ruhe wahrzunehmen. Und das ist ein Aspekt, von dem ich zuerst glaubte, wow, jetzt passiert was ganz Neues, das habe ich ja noch nie gehört. Ich glaube, der Punkt ist einfach, es ist mir damals, der Stand, den ich da hatte mit meiner eigenen Beschäftigung mit diesen psychologischen Themen und systemischen Gebieten, dass mir zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgefallen ist, dass das systemische Feld ganz, ganz viele körperbasierte und orientierte Methoden und Werkzeuge mitbringt. Und die Frage sich nur noch stellt, wie weit möchte ich das als Therapeut und Berater und Coach und Supervisor und was man nicht alles sein kann, wie sehr möchte ich das mit reinnehmen? Ja. Und da bin ich dieser gestalttherapeutischen Anreicherung meiner systemischen Tätigkeit sehr dankbar, weil dadurch nochmal was anderes Raum bekommen hat, was ich im Systemischen so noch nicht gesehen habe, weil es mich vielleicht zu sehr an meinem Faible für große philosophische Themen abgeholt hat. Ja. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, zu sehen, Körperlichkeit spielt eine Rolle. Und jetzt zuletzt, das ist tatsächlich gar nicht so lange her, habe ich ein sehr schönes Buch entdeckt von dem Bessel van der Kolk. Das ist ein amerikanischer Psychiater, der sich ganz viel mit körperbasierten Methoden beschäftigt, etliche Studien durchgeführt. Ich glaube, das ist so jemand, den man einen weisen Mann nennen könnte. Der ist schon fortgeschritten im Alter und furchtbar klug und hat vor allem ganz, ganz viel von der Psychiatrie-Geschichte auch mitbekommen und kann viele Sachen ganz wunderbar einordnen. Ja. Und der beschreibt eben auch wissenschaftliche Studien zu körperorientierten Ansätzen im Bereich der Traumapsychotherapie. Das ist so sein Fachgebiet, da ist er tätig über viele Jahrzehnte gewesen. Ja. Und das war für mich so ein Punkt, was auch nochmal so ein Licht auf so meine eigene Entwicklung geworfen hat, ja, dass Körperlichkeit eben als ein wirklich wichtiger Aspekt mit hinzugenommen werden sollte, dass wir den nicht weglassen können. Und in diesem Text gibt es relativ viel auch so neurobiologische Infos, die ich wirklich sehr, sehr sinnvoll finde an der Stelle. Und es gibt eine Unterscheidung, die ich gerne auch mal markieren möchte. Und das ist die zwischen einer möglichen, weiß jetzt auch gar nicht, ob das von dem van der Kolk selbst stammt, aber er beschreibt das eben so, ne, dass es eine kategoriale Möglichkeit gibt, zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Methoden, die wir haben. Und bei ihm ist das Bottom-up und Top-down. Er nennt noch eine dritte Methode, da würde ich vielleicht später nochmal eine Fußnote dazu machen, das ist auch ganz spannend. Und dieses Begriffspaar Bottom-up, Top-down ist mir persönlich bekannt, vor allem aus der Methodenlehre. Bereich Statistik, also wie werden bestimmte Schlüsse oder wie werden Daten erhoben, ne? Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass ich, jetzt mal verkürzt und ganz einfach gesagt, dass ich induktiv arbeite, also sprich empirisches Material sammle und daraus dann eben meine Schlüsse ziehe, ne? Kann ich Wahrscheinlichkeiten rausfinden, wie man da so eben arbeitet, ne? Es gibt eine andere Methode, die geht top-down, deduktiv wäre das dann in der Entsprechung. Und das bedeutet, dass ich ableite, also von einem theoretischen Prinzip ausgehend, versuche Schlüsse abzuleiten, also Tatsachen, mit denen ich dann tatsächlich auch Sachverhalte zu beschreiben versuche. Und in diesem Text von dem van der Kolk wird dieses Begriffspaar nochmal anders verwendet, nämlich mit Bezug auf die Art und Weise, wie eine Methode ansetzt. Ja? Und da ist Top-Down eben das, was wir mit Gesprächsführung machen. Und das kennen wir, das ist wirklich, was ist da, man denke an das aktive Zuhören, an Klienten- oder personenzentrierte Gesprächsführung, bis hin zu Schulz von Thun. Und jetzt habe ich ganz, ganz viel in der Mitte ausgelassen, was auch zu erwähnen wäre. Und haben uns da wirklich auf einen wirklich richtig guten Weg gemacht, um kommunikativ auch, ne, uns gut ausdrücken zu können, andere gut abholen zu können. Vielleicht könnte man im systemischen Feld nochmal das zirkuläre Fragen hervorheben als Möglichkeit, was ein typisches Top-Down-Tool wäre. Und jetzt setzt der van der Kolk mit dem Bottom-Up die körperorientierten Methoden in dieses Bild mit rein, ne? Und beschreibt, dass wir, wenn wir über Körperlichkeit ansetzen, eventuell diese Top-Down-Methoden, die eher so ein bisschen intellektuell auch orientiert sind oder, ne, Gesprächsführung, auch auf Gesprächsführung ausgehen, dass die nochmal um einen ganz wichtigen Aspekt ergänzt werden, nämlich über das, was in unserem Körper passiert und geschieht, ne? Da steckt im Hintergrund auch dieses diese Theorie, die Polyvagaltheorie, die davon ausgeht, dass unser Nervensystem in unterschiedlichen Zuständen sein kann, nämlich aufgeregt oder weniger aufgeregt. So mache ich es jetzt mal. Ja. Und tatsächlich zieht es uns hin dazu, dass wir nicht so wahnsinnig aufgeregt durch die Welt gehen. Also wir sind natürlich immer unterschiedlich angeregt und aufgeregt, ja. Aber es kann auch zu viel sein. Und es kann auch zu wenig sein. Und die Frage ist, wie kommen wir zurück dorthin, dass wir gut angeregt sind, ne? So wie wir jetzt gerade hier sitzen, wir unterhalten uns, ich erzähle was, ich merke, dass du mit meiner Aufmerksamkeit bei mir bist. Wir sind gerade in einem gut regulierten kommunikativen Fenster. Ne? Es könnte aber auch sein, dass ich viel zu schnell rede und dass es für dich anstrengend wäre, da mitzukommen. Und dann würdest du wahrscheinlich deine Aufmerksamkeit, wenn es über einen langen, langen Zeitraum ginge, ein Stück weit auch erschöpfen. Ja? Und dann ist die Frage, wie kommt man wieder zurück? Jetzt kannst du natürlich sagen, sprich mal ein bisschen langsamer, die Leute, die sich das anhören, das funktioniert so nicht. Ja? Und zusätzlich dazu könntest du für dich vielleicht so eine körperorientierte Übung machen, so eine Atemübung. Ne? Und einfach tief Luft holen und langsam ausatmen. Und das allein verändert auch schon wieder etwas auf eben dieser körperlichen Ebene und wirkt dann von der körperlichen Ebene auch auf unsere neuronale Art da zu sein, auf den Transmitter und dieses ganze Geschehen. Das sind Anteile, die da wirksam werden. Und es ist spannend zu beobachten, dass wenn man beides zusammendenkt, diese Top-Down-Methoden und die Bottom-Up-Methoden, dass wir dann ganz vielfältige Möglichkeiten erhalten, um nochmal mehr anbieten zu können im Sinne von, jetzt kann ich vielleicht sogar noch einen Ticken hilfreicher sein.
Da stellen sich einige Fragen. Ich fange mal damit an. Du hast ja jetzt grob umrissen, welche Wirkung eine Körperhaltung haben kann, wie wir sie auch vielleicht schon mal nutzen können, wenn beispielsweise jemand ein wenig schneller spricht oder sehr viele Informationen in kurzer Zeit verpackt. Meine Frage ist nochmal eine allgemeine Frage. Die Arbeit mit dem Körper wird zum Beispiel auch in der Traumabehandlung, hast du gesagt, verwendet. Aber ganz allgemein, welche Vorteile und in welchen Kontexten entfalten sich diese Vorteile von Körperarbeit?
Ja, also ein ganz entscheidender Vorteil ist, dass wenn ich über den Körper arbeite, habe ich die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Sinne anzusprechen. Ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit fast so wie nach innen, ja, und versuche zu spüren, was geschieht gerade in meinem Körper. Und da entsteht ein spannender Effekt, nämlich, dass ich einmal sensibilisiert werde für das, was gerade in meinem Körper vor sich geht. Und dass diese Sensibilisierung, versuch's mal phänomenologisch, ja, dass ich damit in eine gewisse innere Distanz zu dem körperlichen Geschehen in mir gehe. Es meint natürlich jetzt nicht, dass ich plötzlich zweimal da wäre, ja, sondern meint, dass ich meinen Fokus, meinen Bewusstseinsfokus, um mal dieses nicht einfache Wort zu gebrauchen, dass ich den kultiviere auf eine bestimmte Art und damit die Möglichkeit habe, dem, was bei mir an Körpersensationen läuft, aktiv zuzuschauen, bewusst zuzuschauen. Und dann bin ich nicht mehr nur diese Körperzustände, sondern ich kann sie auch beobachten. Und das ist ein spannender Effekt. Denn dadurch habe ich die Möglichkeit, erst einmal sensibler zu werden für das, was in meinem Körper geschieht. Und ich habe auch andere Möglichkeiten, damit umzugehen, weil es eben nicht mehr nur geschieht und ich nicht mehr nur vollständig damit identifiziert bin, sondern ich wie so eine Art Distanz dazu eingenommen habe und dann die Möglichkeit habe, aus dieser Distanzierung heraus mit meinen körperlichen Zuständen umzugehen. Und genau das ist etwas, was wir in der Emotionsregulation versuchen, nämlich eine Distanz herzustellen zu dem, was geschieht in unserem Körper, um dann damit einen Umgang zu finden. Ja? Und dafür müssen wir es ja erstmal merken. Und genau dafür ist so dieser Ansatz auf der körperbasierten Ebene, denke ich, sehr, sehr sinnvoll.
Mhm. Und wir hatten es ja auch kurz am Rande erwähnt, das, was du beschrieben hast, ist ja eine Art von Introspektion in den Körper hinein. Mhm. Und dadurch, dass ich mich da fokussiere, nehme ich ja fast schon automatisch eine Beobachtungshaltung an, ja, und distanziere mich oder dissoziiere mich von den Phänomenen, was ich, ja, spüre. Wie sieht es aus mit aktiver Umgestaltung der Körperhaltung?
Ja, das ist unbedingt eine Möglichkeit. Ich erinnere mich an der Stelle gerne, oder auch wenn ich in Seminaren unterwegs bin, es gibt diesen wunderbaren Comic von Charlie Brown, ja, wo diese Charlie Brown dasteht und den Kopf hängen lässt. Und es steht so in diesen Sprechgedankenblasen, steht oben drüber, wenn du traurig bist, dann musst du dich auch wirklich ganz geknickt hinstellen und den Kopf hängen lassen, weil sonst hast du überhaupt nichts mehr von deiner Depression oder von deiner depressiven Stimmung. Ja, es könnte ja passieren, dass wenn du dich gerade hinstellst und mal nach oben schaust, dass sich deine Stimmung verändert. Das ist dieser Comic so in der Essenz, ja. Und das ist der Beitrag, den wir über die Körperhaltung machen können, um uns selbst und uns in unserer Stimmung, die wir wahrgenommen haben, ein Stück weit zu verändern. Also es geht dabei nicht darum, dass wir jetzt hier die Zauber-Zack-Intervention gefunden hätten, ne? Und ich setze mich gerade hin und plötzlich bin ich glücklich oder so. Das wird nicht passieren, ja? Also unwahrscheinlich, ne? Aber es ist ein Beitrag, den ich dazu leisten kann. Und das wird immer mehr wahrgenommen in den unterschiedlichsten Bereichen, ja? Es wird zum Beispiel, wir hatten gerade auch das Thema so depressive Verstimmung, ja? Das hat einen bestimmte Stoffwechselprozesse, die im Gehirn eben auch ablaufen. Und inzwischen ist es auch nachgewiesen, empirisch auch tatsächlich belastbar nachgewiesen, dass Spaziergänge im Wald einen positiven Einfluss haben hinsichtlich der Verbesserung der Stimmung. Ja. Und so lassen sich tatsächlich auch ganz gezielt bestimmte Neurotransmitter beeinflussen, begünstigen, um da auch eine spürbare Veränderung für uns wahrscheinlicher zu machen. Ne? Es ersetzt natürlich nicht, jetzt gerade um es vielleicht nochmal abzurunden und die Fußnote noch zu machen, die ich vorhin angedeutet hatte. Es gibt, und das ist sehr wichtig, auch medikamentöse Möglichkeiten, und die sind auch ganz wichtig, ja. Das wäre die dritte Variante, die auch in diesem Text erwähnt wird, neben Bottom-up und Top-down, die in bestimmten Bereichen ja auch wirklich eine sehr sinnvolle Intervention darstellen. Ja, und so würde ich das vielleicht auch eher rund machen wollen, dass es nicht darum geht, einen bestimmten Teil dieser Dreierkonstellation, medikamentös, Top-down, Bottom-up, irgendwie zu favorisieren, sondern immer auch nach dem Kontext gucken, was passt gerade für wen. Ja? Und wir sind heute, wie ich finde, in der schönen Situation, dass wir uns in vielen Bereichen und eben auch im wirtschaftlichen Bereich dahin entwickelt haben, dass solche körperbasierten Interventionen akzeptiert werden. Ja? Und dass eben nicht nur der Coach oder der Trainer, der in ein Seminar kommt, davon irgendwie begeistert ist und sagt, probiert das mal aus, sondern dass das auch aktiv angefragt wird. Ja. Wie können wir mit unserer Körperhaltung arbeiten? Was bringen wir zum Ausdruck? Und wie können wir auch uns selbst und unseren emotionalen Haushalt damit regulieren? Und das ist ja, wenn man sich so umschaut in den Chefetagen oder wenn du vielleicht mal ein Führungskräfte-Coaching machst oder sowas. Es gibt immer mal wieder Stellen, an denen spielt das Thema Stress eine ziemlich zentrale Rolle. Ja. Und Stress ist tatsächlich ein körperliches Phänomen. Also psychische Phänomene sind körperliche Phänomene. Ja? Und was wäre denn, wenn wir Stress über körperbasierte Methoden auch in der Regulation noch mehr unterstützen könnten, zusätzlich zu allen Werkzeugen, die wir ohnehin schon haben? Also es wäre aus meiner Sicht eine Bereicherung.
Das bedeutet, den Körper als Stresslöser oder jetzt plakativ ausgedrückt, als eine Interventionsform, die man immer dabei hat, die einem helfen kann, erstmal runterzukommen, zu entschleunigen.
Ja.
Wie mit der Atmung, die du vorhin angesprochen hast. Jetzt hat mir mal eine Teilnehmerin eines Trainings gesagt, ich habe nämlich orientiert an Günther Schmitz, also zumindest habe ich von ihm das gehört, so wie man geht, so geht es einem.
Mhm.
Die Konkurrenz zwischen Gesagtem und der Körperhaltung, die du vorhin auch angesprochen hast, und den aktiven Umbruch dessen, also eine aktive Dissonanz herstellen zwischen den beiden. Was meine ich damit? Ich habe was angeboten, und zwar, dass sie zwei Durchgänge auf dem Hof machen sollten. Einmal so ein bisschen niedergeschlagen mit der Körperhaltung und mit der Aussage, mit der lauten Aussage vielleicht auch, mir geht's super, ich bin toll. Ich bin selbstbewusst, also all die positiven Sätze verbunden mit so einer sogenannten negativen Haltung.
Ja.
Und nochmal umgekehrt.
Ja.
Und die Teilnehmerin hat dann gesagt, es fiel mir so schwer, in dieser aufrichten, also so wirklich aufgerichteten, selbstbewussten Haltung an negative Sachen zu denken. Also der Zugang zu gewissen Inhalten oder zu gewissen auch im Gedächtnis abgespeicherten Informationen war erschwert, hat sie gesagt.
Ja.
Wie würdest du das, wie ist so deine Meinung dazu?
Ja. Also erstmal finde ich das eine ganz wunderschöne Übung, die dir da eingefallen ist, die du da gemacht hast. Und was sich bei mir da assoziiert, ist, dass wir über Körperlichkeit oder über die Wahrnehmung unseres Körpers, also es ist ja kein Selbstzweck, ne? Sondern die Idee, die da im Hintergrund steht, ist, also einmal Regulation natürlich, aber auch mit unserer Konzentration auf den Zeitpunkt zurückzukommen, der jetzt gerade im Moment passiert. Ja? Und wir neigen so ein bisschen dazu, mit unseren Wünschen, Träumen, Plänen viel in der Zukunft zu sein oder aber uns viel damit zu beschäftigen und zu theoretisieren, was war in der Vergangenheit los, warum ist das, was jetzt ist, so geworden. Ne? Aber in diesen Punkt dazwischen, in diesen Augenblick in der Gestaltarbeit nennt man das auch das Hier und Jetzt, ja, dahin zu kommen, gelingt uns häufig nicht gut, wenn wir das über den Kopf machen. Ja. Und da hilft es überhaupt erstmal, Körpersensibilität zu entwickeln. Ja? Und dann stellt sich tatsächlich auch sowas ein, dass wenn ich mich aufgerichtet hinsetze, dass ich in diesem Zusammenhang Äußerungen, die mehr zu so einer niedergeschlagenen Körperhaltung passen, dass das irgendwie sich dyston anfühlt. Das passt irgendwie nicht zueinander. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass wenn sich bestimmte Sportarten über einen längeren Zeitraum macht, dass sich darüber auch die Körperhaltung verändert. Ja? Ich das also aktiv unterstützen kann. Und dann tatsächlich auch andere Emotionen zugänglicher werden als diejenigen, die eher so mit einer niedergeschlagenen Körperhaltung zu tun haben. Ne? Ich habe das selbst gemerkt, als ich zum Sport gegangen bin ins Fitnessstudio, ne, und da so eine Zeit lang viel an diesen Rudermaschinen gesessen habe, ne, also Cardio-Ausdauer, ne, und habe irgendwann tatsächlich gemerkt, dass ich mit dem Rücken viel gerader durch die Welt gehe, als ich das vor diesem regelmäßigen Training gemacht habe. Und habe auch gemerkt, dass sich bei mir in der eigenen Körperwahrnehmung etwas positiv verändert hat. Und das ist genau dieser Einfluss, den diese körperlich orientierten Methoden, wenn man jetzt das Rudern auch mal als eine körperlich orientierte Methode nimmt, das ist der Einfluss, den diese Methoden haben. Sie bewirken ganz unmittelbar etwas in unserem Körper, aber eben auch in unserem Gehirn. Und es werden andere Neurotransmitter zusammengesetzt, nämlich diejenigen, die eher dafür zuständig sind, dass wir uns sicher fühlen, dass wir uns in der Welt und im Hier und Jetzt, in dem, was jetzt gerade passiert, nicht bedroht fühlen. Dass wir eine Klarheit haben, eine Ruhe und das, was gerade geschieht, deutlicher und für uns auch in einem konzentrierteren Sinn beurteilen können. Mit Konzentration ist an der Stelle nicht Arbeit gemeint oder sowas. Also das ist, hat nichts mit Schreibtischtätigkeit zu tun, sondern es bedeutet, den Fokus auf dem halten zu können, was gerade im Moment geschieht. Ja. Und das ist etwas, das wird begünstigt dadurch, dass wir körperlich in einer Ruhehaltung sind. Und das ist das, wohin wir kommen, wenn wir uns regelmäßig körperlich betätigen. Ja.
Mhm. Den Gedanken können wir gerne gleich weiterverfolgen. Mhm. Ich habe noch eine Hypothese, die ich dir gerne geben wollen würde. Und mich interessiert deine Meinung dazu. Kurz zurück nochmal zu dem Beispiel, das ich gegeben habe mit der Teilnehmerin. Mhm. Ich habe es mir natürlich dann so erklärt, neurobiologisch, Hebbsches Gesetz, ne? Also die Neuronen, die miteinander gleichzeitig feuern, die vernetzen sich oder die Verbindungen werden dann gestärkt.
Ja.
Und die, die nicht gleichzeitig feuern, da dauert es ein bisschen länger und deswegen ist das eine schneller abrufbar als das andere. So. Dann habe ich mir so, die Schlussfolgerung müsste ja sein, theoretisch könnte ich, vielleicht ist es mit sehr viel Aufwand verbunden, aber eigentlich könnte ich eine aufrichtige, also aufrechte Haltung mit negativen Emotionen assoziieren, konditionieren und eine etwas zusammengekauerte mit positiven Emotionen. Und es müsste ja genauso gut wirken. Würdest du das unterstreichen oder sind manche Körperhaltung tatsächlich so verbunden mit gewissen Zuständen, dass das sehr, 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 sehr schwierig ist oder, so sagt man normalerweise nicht, ich traue mich mal, unmöglich ist?
Spannende Frage. Also gerade wenn man dieses Fire Together, Wire Together, wenn man das bezieht auf die Konditionierungsprozesse, die wir aus der Psychologie kennen. Man müsste, glaube ich, ein Experiment draus basteln, um das mal zu überprüfen. Das wäre wirklich spannend, rauszubekommen, was das im Ergebnis ist, ob es die Möglichkeit gibt, Aussagen zu koppeln, die wir eher als negativ bewerten würden, mit einer Körperhaltung, die wir eher als positiv bewerten würden. Ich vermute, das wäre so meine Hypothese. Ob die stimmt, kann ich dir nicht sagen. Aber meine Hypothese wäre, dass man es nicht bestätigen kann, dass wir unterhalb von einer Signifikanz bleiben. Also, dass es kein eindeutiges Ergebnis gibt. Ich würde vermuten, dass das Ausmaß der Sinnhaftigkeit, nenne ich es jetzt mal, in den Aussagen, dass sich das verändert. Das heißt, ich würde wahrscheinlich einen Satz, den ich mit einer körperlich niedergeschlagenen Haltung zum Ausdruck bringe, und dieser Satz wäre zum Beispiel, mir geht's gerade nicht so gut, ich bin irgendwie müde, ich kann mich nicht konzentrieren, ist irgendwie alles anstrengend, dass dieser Satz eine andere gefühlte Sinnhaftigkeit hat, wenn er mit einer niedergeschlagenen Körperhaltung einhergeht, als wenn er mit einer aufgerichteten Körperhaltung einhergeht. Das wäre meine Vermutung.
Hm. Okay, spannend. Da habe ich mal weiter was zum Grübeln. Ich wollte jetzt nicht so intensiv auf dieses Fallbeispiel hinaus, nur ja, das hat mich noch interessiert. Lass uns gerne weitergehen. Lass uns gerne nochmal den Punkt aufgreifen, den du ganz kurz am Rande erwähnt hast, das Zusammenspiel zwischen Bottom-up und Top-down in der Beratung. Beziehungsweise in Gesprächen, muss ja nicht nur in Beratung sein, sondern in Gesprächen, wie man den für sich selber und auch für das Gegenüber nutzbar machen kann.
Ja, ja. Wir haben im systemischen Feld ganz viele Möglichkeiten, die sich da anbieten, um eben diesen Bottom-up-Effekt anzudocken an das, was wir top-down schon sehr intensiv können. Ja? Ich denke,
hast du ein Beispiel da?
Ich denke gerade an die Arbeit mit einer Timeline. Ne? Wir legen ein Seil aus und können da verschiedene biografische Stationen zum Beispiel markieren über Bodenanker, Moderationskarten, so in der Art. Ja? Und dann gibt es die Möglichkeit, sich das anzuschauen und eine Klarheit reinzubringen, eine Chronologie, das einzuordnen, Zeiträume zu erfassen und darüber Ordnung in die Vergangenheit zu bringen. Ein ganz wunderschöner Effekt, der top-down orientiert ist. Ja? Wenn wir mit der Timeline bottom-up arbeiten würden, könnten wir in die Identifikation mit einzelnen Momenten der gleichen biografisch ausgerichteten Timeline gehen. Und das könnte zum Beispiel sein, dass ich einen Klienten, eine Klientin einlade, eine Position auf der Timeline einzunehmen und einen Satz zu sagen, wie zum Beispiel, ich bin Tillmann, ich bin jetzt 20 Jahre alt, ich bin jetzt im Moment auf dem Weg zu meinem Zivildienst, ich sitze gerade in der Straßenbahn und ich habe gerade dieses Erlebnis gehabt, dass jemand mich mit einer schlechten Laune angesprochen hat und ich mir aber vorgenommen hatte, mich nicht darüber zu ärgern, sondern ganz freundlich zu bleiben und irgendwas Nettes zu sagen. So. Und dann stehe ich auf dieser Moderationskarte mit diesem biografischen Ereignis und kann dieses Ereignis körpersensitiv reaktivieren. Es ist möglich, Körpersensationen über diese sogenannte identifizierende Methode zu reaktivieren und damit auch die Vergangenheit ein Stück weit erlebbar zu machen. Auf einer körpersensitiven Ebene. Und da muss man natürlich gucken und vielleicht auch so ein bisschen schauen, wo ist ein Klient, eine Klientin gerade, um da nicht irgendwie in Schwieriges zu arg reinzugehen. Ja, immer schauen, was gerade möglich ist und auch fragen natürlich. Aber das ist eine Möglichkeit, um die Arbeit mit einer Timeline nochmal anzureichern über Effekte, die auf einer körperlichen Ebene geschehen. Und wenn du dir mal vorstellst, dieses Bild, was ich jetzt so beschrieben habe, dann heißt das ja auch, dass wir auch wieder auf einer neurobiologischen Ebene viel mehr Areale aktivieren, als wenn wir in der Situation sind, uns ausschließlich über diese Timeline zu unterhalten. Ja? Und das würde bedeuten, dass wenn mehr Areale aktiviert sind, dass das nochmal anders enkodiert und dekodiert werden kann. Und das ist ja so der Stand auch in der Lernpsychologie. Ne? Je mehr Areale an einem Verarbeitungsprozess beteiligt sind, umso leichter ist es, mit einem solchen Ereignisthema einen Umgang zu finden oder das zu erinnern und später wieder herzuholen. Ja. Und das ist ja tatsächlich auch das, was wir sagen ja manchmal im Alltag, ne, ich hab irgendwie ein tolles Wochenende gehabt, war super, ich muss das erstmal verarbeiten. So. Und ich glaube, dass mit diesem dass sehr viel dran ist an dieser alltagspsychologischen Aussage. Und dieses Verarbeiten meint, glaube ich, genau das. Nämlich die Aktivierung von so viel Hirnarealen wie möglich, um ein Ereignis chronologisch so einordnen zu können, dass es für mich integriert ist und ich es abrufen kann, dass ich jederzeit Zugang dazu habe und das als Bestandteil meiner Biografie mit in das hineingehört, was mich ausmacht. Und wenn wir das jetzt unterstützen können über das Angebot, identifizierend mit einer Timeline zu arbeiten, vielleicht auch über Walk the Talk als Übung, ja, dass wir, ich mache das gerne in meinen Seminaren, dass ich Teilnehmende auch mal losschicke, einen Spaziergang zu machen und die Murmelgruppenaufgabe eben nicht im Sitzen zu erledigen. Also jetzt gerade ist das Wetter leider nicht so super dafür geeignet, aber auf einem Spaziergang, im Gehen, ein Gespräch zu führen, hat nochmal ganz andere Potenziale, wo wir auch wieder ganz viele Fußnoten machen könnten, die ich mir jetzt selber gerade verkneife, die dazu führen, dass mehr Hirnareale aktiv sind und dadurch dieser Verarbeitungsprozess, dieses Gespräch intensiver erinnert werden kann.
Jetzt sprachst du davon, eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, besonders vielleicht auch, wenn man eher im klinischen Bereich tätig ist und es sich um Traumata handelt.
Ja.
Wenn man sowas auch dadurch hervorruft, ein Trauma wieder hervorruft, das jetzt in dem Moment erlebt wird, da benötigt man nicht nur ein gute Kenntnisse mit dem Umgang in solchen Situationen, Extremsituationen, aber auch Techniken oder Ideen oder Haltungsaspekte, die einem helfen, in der Situation für den Klienten da zu sein und die Person da rauszuholen in einen anderen Zustand. Und dieser Prozess des Herausholens oder des Veränderns, weil wir machen es ja nicht nur aus Spaß, dass jemand sich da mal in etwas hineinversetzt, sondern wir wollen ja was verändern. Kannst du uns dann nochmal einen kleinen Einblick geben, wie du von diesem Punkt aus weiterarbeitest und es dann veränderst, Unterschiede anbietest?
Ja. Da würde ich gerade im klinischen Bereich das gerne ein bisschen aufmachen, denn gerade im Bereich mit Traumatisierungen da zu arbeiten, heißt vor allem, bevor ich möglicherweise eine Timeline-Arbeit machen würde mit einer solchen Klientin, einem solchen Klienten, würde ganz viel Stabilisierungsarbeit im Vorfeld laufen und vor allem auch die Fähigkeit vermitteln, sich selbst regulieren zu können, um, wenn solche Zustände eintreten, und das ist ja das Gemeine an dieser Erkrankung, dass die Punkte, an denen Erinnerungen assoziiert werden, also sprich plötzlich wieder da sind, ja, dass die vorab nicht irgendwie bestimmbar sind. Ja. Beziehungsweise es ist ein ganzes Stück Arbeit, um diese sogenannten Triggerpunkte, um die konkret bestimmen zu können. Und gerade am Anfang von einem therapeutischen Prozess ist das noch gar nicht so klar. Wo liegen denn diese Punkte und wo sind die kritischen Geschichten? Wo ist das sogenannte traumatische Material in der Biografie verborgen? Ne? Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, und das wissen die Traumatherapeuten und erzählen das auch, das ist jetzt gar keine Neuerfindung, sagen, Stabilisierung ist da der wichtigste Aspekt, den wir im Vorfeld zu leisten haben. Stabilisierung und Education dahingehend, dass diese Menschen die Werkzeuge an der Hand haben, um sich selbst in solchen Situationen regulieren zu können. Und das funktioniert tatsächlich. Es braucht ein bisschen Zeit, bisschen Aufmerksamkeit, aber es gibt Möglichkeiten, auch vor allem, wenn man körperbasierte Methoden mit dazu nimmt, auch da muss man natürlich vorsichtig sein, weil ganz oft ist das traumatische Material auch mit Körperlichkeit assoziiert. Und da behutsam zu sein und als Therapeut kann ich immer auch nachfragen, wie ist das jetzt gerade? Und ist das jetzt ein Schritt, den wir gehen können? Und dann kommt auch noch dazu ein Erfahrungswert. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, ne, weil Erfahrungswerte nicht mehr wirklich objektiv messbar sind. Und zugleich glaube ich, dass gerade wenn man viel Erfahrung in traumatherapeutischen Prozessen hat, dass diese Erfahrung einem Therapeuten zeigen kann, mir zeigen kann, Moment, es könnte sein, dass das jetzt ein kritisches Moment ist. Ich gehe jetzt mal lieber in das Angebot zur Desidentifikation über und sag dann einem Menschen, selbst wenn ganz viel Stabilisierung und ganz viele Werkzeuge an die Hand gegeben wurden, um sich selbst zu regulieren. Ich merke aber, da kommt jemand jetzt gerade in einen Zustand rein, der wirkt auf mich von außen so, als wäre da jetzt gerade jemand geflutet von einer Emotion und könnte sich dann nicht mehr selbst regulieren oder was wir dann auch sagen, als sich selbst da rausholen. Und dann eben ganz aktiv, therapeutisch ganz aktiv und auch direktiv eine Desidentifikation anzubieten und zu sagen, lass uns mal neben die Timeline treten. Lass uns mal gucken, zu welchem Zeitpunkt das da stattgefunden hat. Und ich habe solche Prozesse tatsächlich erlebt, genau dieses Moment, dass jemand auf der Timeline stand und in Kontakt gekommen ist mit einem Erlebnis, das schwierig war und dann die Selbstregulation nicht mehr so gut funktioniert hat und dass dann das Angebot der Desidentifikation diese drohende Überflutung eindämmen konnte und derjenige tatsächlich auch in die Desidentifikation gehen konnte. Ja.
Okay, gut, also wieder Abstand gewinnen.
Genau.
Okay. Wenn wir, das ist ja ein besonderer Bereich jetzt, Traumatherapie, machen wir es allgemeiner nochmal auf. Also nehmen wir mal vielleicht ein Coaching. Es geht um berufliche Themen. Mhm. Und man arbeitet jetzt auch mit der Timeline und da geht es vielleicht auch um sowas wie Vorträge halten vielleicht oder Verhandlungen führen. Mhm. Man hat Erfahrung gesammelt, die war jetzt nicht so zieldienlich in der Vergangenheit. Jetzt hat man sich hineingelebt, vielleicht in so eine Situation. Wie würdest du an der Stelle weiterarbeiten? Würdest du dann beispielsweise den Körper verändern, um zu gucken, wie sich die Situation oder der Blick auf die damalige Situation verändert? Mhm. Oder was sind so deine Herangehensweisen?
Das geht in eine Richtung, die würde ich beschreiben als eine Kombination von aber zum Beispiel Arbeit mit inneren Anteilen, mit Unterstützung der eigenen Körperwahrnehmung. Ja. Und dann könnte man zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, jemand hat Schwierigkeiten in Meetings, souverän seinen Vortrag da zu liefern, ja, weil dann irgendwie eine Aufregung zum Beispiel da ist. Ja. Und dann könnte man versuchen, diese Aufregung einem Persönlichkeitsanteil zuzuschreiben, ja, und den externalisieren, könnte das dann vielleicht auch mit einem Bodenanker oder so im Raum auslegen, je nachdem, was an Material gerade da ist oder was auch für die Klientin, den Klienten stimmig ist, ja. Und könnte dann schauen, wie ist das, wenn man sich identifiziert mit diesem Anteil und was ist das für eine Körperhaltung? Und jetzt tritt mal neben dich und schau mal aus einer anderen Position auf diese Körperhaltung drauf. Und dann erst einmal so das mitzukriegen, wie fängt das eigentlich an? Und dann auch den eigenen Beitrag zu identifizieren, wie mache ich das eigentlich? Wie kriege ich das hin, dass ich in solchen Situationen plötzlich in so eine Aufregung reinkomme? Ja? Und dann bemerken wir ganz häufig somatische Marker, die das schon ankündigen, bevor diese Person überhaupt in der Aufregung drin ist. Ja? Und dann könnte ich beispielsweise einen anderen Anteil nehmen, der in bestimmten Situationen Vorträge durchaus absolut souverän liefert, ne? Und könnte von dem ausgehend eine Verbindung herstellen zu diesem anderen Anteil, der vielleicht mit einer gewissen Nervosität oder Aufregung in bestimmten Kontexten da eben aktiv wird, ne? Und könnte da versuchen, so eine Art Verhandlung zwischen diesen Anteilen anzustoßen und sich dann gegenseitig kennenzulernen. Guck mal, meine Körperhaltung hier, wenn ich meinen Beitrag souverän liefere, ist eine andere. Ja? Schau dir das mal an. Kennst du diesen Anteil? Weißt du, wie alt dieser Teil ist? Und ne, auf die Art und Weise so eine innere Bekanntschaft und vielleicht, ich will jetzt nicht Freundschaft sagen, aber es hat was mit Selbstfreundschaft zu tun, ja, sich selbst kennenzulernen mit seinen Möglichkeiten und diese Möglichkeiten zugänglich zu machen in den Situationen, in denen es kritisch ist. Es funktioniert erstaunlich gut. Ich kann mich erinnern an ein Coaching, in dem wir innerhalb von 2 Doppelsitzungen sehr erfolgreich auf diese Art und Weise gearbeitet haben. Ja.
Jetzt laufe ich natürlich Gefahr, meinen Sponsor jetzt kenntlich zu machen, weil ich ihn schon wieder erwähnen muss, den Gunther Schmidt. Das hat mich an die Problemlösungsgymnastik, so nennt er das Ganze, erinnert. Jetzt nochmal einen Schritt weiter vielleicht an der Stelle gedacht, zu trainieren. Mhm. Er spricht ja immer von einer bestimmten Situation, die ihm widerfahren ist, als er mit seinem in der Klinik Oberarzt, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ein Vorgesetzter, als er mit ihm reden wollte, hat er gemerkt, ab einem gewissen Punkt, wenn was Bestimmtes gesagt wurde, hat er seine Körperhaltung verändert und er ist ja jünger geworden, so wie so ein kleines Kind. Ja. Und da hat er davor immer so eine Problemlösungsgymnastik gemacht, hat die also so wie du es beschrieben hast, hat er sich skizziert, ist dann aktiv reingegangen, hat sich gefragt, wie so reingehen oder in die Position der anderen Seite eingenommen oder will ich so reingehen? Will ich so reingehen oder will ich so reingehen? Und so weiter. Ja. Und irgendwann mal ist es automatisch passiert. Mhm. Also auf das, ich glaube, das war so eine Art von Bellen, was er gehört hat, so ein Pah! Daraufhin wurde er erstmal klein und irgendwann mal nach dem Training ist er automatisch, nachdem er so klein wurde, in die andere Haltung reingegangen und hat die andere Seite eingenommen.
Ja.
Ja, das habe ich jetzt einfach nur mal jetzt eingeworfen, damit ich wieder Geld bekomme. Und Spaß beiseite. Aber gut, das heißt, im Grunde genommen, der Körper ist nicht wegzudenken aus dem Leben an sich, vor allem in der Beratung. Ja. Und was würdest du sagen, es gewinnt ja an Aufmerksamkeit, aber was würdest du sagen, ist momentan noch so richtig sträflich vernachlässigt, wenn es um die Körperarbeit in einem systemischen Ansatz in Beratungsgesprächen geht.
Ich würde sagen, was im Moment noch nicht so angekommen ist, wie wir es bräuchten, ist der Aspekt der Verlangsamung. Wirklich langsam zu werden. Und das kann man sehr schön auch über solche Techniken wie Bodyscan machen. Ja? Also sprich, die innere Wahrnehmung auf den Körper zu fokussieren und wirklich die gesamte Peripherie des Körpers wahrzunehmen. Und das ist tatsächlich lernbar, sich selbst auch innerlich zu spüren. Ja? Und auf die Art und Weise wäre es zum Beispiel möglich, diesen Teil, den der Gunther Schmidt da erwähnt hat, in der Problemlösungsgymnastik, vielleicht noch ein bisschen früher zu bemerken, um dann in die andere Körperhaltung zu gehen. Ja. Und eben der Übernahme durch diesen Teil so eine Art vorbeugende Maßnahme zu begleiten, ne, sodass das gar nicht erst eintreten kann. Und ich glaube, was wir tatsächlich brauchen, ist eine Verlangsamung, wie gesagt, um sensibler zu bemerken, was geschieht bei uns gerade auf einer psychischen Ebene, bevor wir es bewusst realisieren können.
Jetzt hast du natürlich nicht gesagt, um wen es sich handelt. Ich würde mal die Hypothese in den Raum stellen, sowohl für den Klienten, aber auch für sich selber. Also ich meine, wenn es gut genug für den Klienten ist, dann kann es auch gut genug für uns sein.
Ja, absolut. Das trifft auch einen Punkt, den ich für ganz zentral halte, in sämtlichen Anwendungsbereichen, nicht nur des systemischen Ansatzes, sondern im Prinzip aller kommunikativer Ansätze, nämlich, und das kommt wohl auch ein bisschen aus meiner philosophischen Vorgeschichte, dass wir als Menschen immer mit dabei sind. Ja? Wir können uns nicht aus irgendwelchen Theorien rausrechnen. Es funktioniert nicht. Ja. Selbst wenn wir es tun, sind es immer noch wir, die uns rausgerechnet haben. Und damit bleibt das, was übrig ist, immer noch etwas von uns Gemachtes. Ja. Auch das ist nicht wirklich neu. Es gibt es in der Philosophie des Geistes, ich sage das nur am Rand, gibt es Leute, die diese Position stark machen und ich finde die sehr plausibel. Es ist auch in der Physik ein absolut bekanntes Phänomen, dass in Mess Vorrichtungen, Ergebnisse auf die Art und Weise produziert werden, wie wir da drauf schauen. Ist das Licht, Welle oder Teilchen? Ja. Und das war für mich persönlich eine ganz wichtige Einsicht auf meinem Weg, der dann eben dahin gegangen ist, dass ich gemerkt habe, darüber zu sprechen, dass wir ausschließlich geistig da sind und auf einer psychischen Ebene intervenieren, dass das eben nicht ausreicht, weil wir eben nicht nur als Menschen immer dabei sind, als Individuen, als Personen, ja, sondern eben auch mit unserem Körper da mit dabei sind. Ja. Und das löst übrigens ganz en passant einige schwierige philosophische Probleme. Das machen wir hier so nebenbei. Denn es lässt auch nochmal zu anders auf die Frage nach dieser alten Diskussion mit dieser Leib-Seele-Thematik draufzuschauen. Ja. Und warum ich das erwähne, ist, dass das kulturhistorisch betrachtet eine Thematik ist, die uns begleitet und die auch in unseren kommunikativen Ansätzen und körperorientierten Ansätzen mit eine Rolle spielt. Und es könnte sein, dass über die Geschichte, wie wir sie erlebt haben, über viele, viele Jahrtausende hinweg, dass dort die Ausrichtung, einseitige Ausrichtung auf intellektuelle Prozesse, wir versäumt haben, die Potenziale der Körperlichkeit mitzunehmen. Und jetzt stelle man sich nur mal vor, man denkt beides zusammen und nimmt sozusagen das Hilfreichste aus beiden Gebieten und bietet das den Klientinnen und Klienten an, dann kann es für die nur gut sein, ja. Und ich würde diesen Punkt, den du gemacht hast, auch gerne nochmal markieren. Dann kann es ja für uns nicht schlecht sein, sagtest du. Und das würde ich absolut so sagen. Es ist einmal sehr sinnvoll im Sinne von Selbsterfahrung. Was ist das eigentlich, was ich da meinen KlientInnen anempfehle? Wie fühlten sich das an? Das sollte ich selbst schon auch erfahren haben, würde ich an der Stelle sagen. Das liegt auch mit in meiner Verantwortung, ja. Und es hat auch was mit der eigenen Psychohygiene zu tun, ja. Also auch mir als therapeutisch, beraterisch arbeitender Person tut es gut, an bestimmten Stellen zu verlangsamen, ja. Und eine kleine Pause zu machen zwischen meinen Terminen. Und nicht direkt 90 Minuten, 5 Minuten, 90 Minuten, 5 Minuten, weil das könnte zu viel werden.
Das Schöne an der Stelle ist auch, wenn wir uns selber körperlich regulieren können und langsamer werden, wie du gesagt hast, kann es einen Einfluss haben auf die Stimmung oder anders. Wir können den Klienten dazu einladen, uns zu folgen. In unserem Habitus, in unserer Art. Und ein Moment, wo es mir sehr deutlich, also eigentlich schon praktisch ins Gesicht geschleudert wurde, war beim anderen Podcast mit dem Nader, der sehr, ähnlich wie du gerade, sehr langsam war in seiner Art, also so gemütlich langsam. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich mitgegangen bin und wie gut es dann auch tat, und es war ein angenehmes Gespräch auch an der Stelle, gerade weil es langsam war. Mhm. Und seitdem überlege ich mir auch, der Fokus auf mich sollte insofern auch da sein, dass ich mir Gedanken mache, wie biete ich mich an als Berater in dem Moment körperlich, so komisch das klingt, aber bin ich hibbelig? Oder ja. Versuche ich mich zu regulieren und bin ruhiger und atme tiefer und so weiter und so fort.
Ja, ich bin überzeugt davon, dass das einen Einfluss hat, wie ich selbst körperlich da bin auf die Arbeit mit den Klienten, mit denen ich gerade zu tun habe. Ja, das würde ich auf jeden Fall teilen. Und was aus meiner Sicht noch dazu kommt, ist, dass in dieser Verlangsamung die Möglichkeit einer Fülle entsteht. Nämlich eine feinere Wahrnehmung dessen, was bei meinem Gegenüber passieren könnte. Ich habe plötzlich Gelegenheit, Kleinigkeiten wahrzunehmen, auf die ich sonst vielleicht nicht achten würde, weil ich keine Zeit dafür hätte. Ja? Und dann schaue ich plötzlich vielleicht auch so an der Peripherie meines zentralen Sehfeldes, wie ist denn die Körperhaltung meines Gegenübers gerade? Und irgendwann beginne ich das wahrzunehmen, ohne mich darauf konzentrieren zu müssen. Und kann dann zum Beispiel erkennen, wie jemand zwar irgendwie ruhig spricht, aber die ganze Zeit irgendwie so mit den Fingern irgendwie so nervös rumspielt. Ja? Und kann das auch thematisieren. Ja? Und kann fragen. Ich habe gerade den Eindruck, da ist irgendwie noch mehr. Irgendwie wirkt das gerade so auf mich. Ich habe gerade beobachtet, dass sie da gerade so aus meiner Sicht vielleicht sogar nervös. Wie ist denn das bei Ihnen? Stimmt meine Wahrnehmung? Und vielleicht ist ja das auch eine Einladung, um für den Klienten nochmal eine andere Perspektive für sich zu entwickeln. Und dann hätten wir ganz klassisch systemisch, hätten wir eine weitere Möglichkeit in den Raum reingebracht. Und das ist ja das, was wir wollen.
Okay, dann, wir sind ein bisschen fortgeschritten mit der Zeit. Ich will aber dennoch eine Frage gerne loswerden, mindestens. Jetzt hast du auch gesagt, du bist damit nicht geboren worden. Du hast es später dann für dich entdeckt und das hat was verändert. Und was ich mich jetzt frage, ist ja mal angenommen, du wärst jetzt, du hast vorhin gesagt 20, also angenommen, du bist wieder 20, denk dich mal jetzt so 3-2 Jahre zurück. Und, und du hast genau das ganze Wissen, was du dir jetzt angeeignet hast, nochmal mit 20. Wie würde sich dein Leben verändern?
Ich würde deutlich mehr Spaziergänge im Wald machen. Ja, also das würde ganz vorne mit dran stehen. Ich würde deutlich mehr Zeit im Wasser verbringen, schwimmen. Ja. Und wahrscheinlich würde ich Tai Chi machen.
Also Spaziergänge im Wald, Schwimmen und Tai Chi.
Ja, ja. Dafür habe ich mir zu spät Zeit genommen in meinem Leben.
Und was steckt dahinter? Also ist das erstmal nur eine Aktivität, hättest du ja auch Inliner fahren sagen können.
Ja, was ich übrigens auch sehr gerne mache.
Ja, das ist auch mega cool.
Aber das sind so die, also für mich ganz persönlich, ne, das sind so die Tätigkeiten, wo sich für mich am ehesten dieser regulierte Fokus auf das einstellt, was jetzt gerade im Moment geschieht. Das ist im Wasser, ist das so das Gefühl von Getragensein. Da entsteht ganz viel Ruhe. Ja. Beim Tai Chi auch, sicherlich unterstützt durch die Atemtechniken, die dort mit zum Einsatz kommen. Und die Spaziergänge im Wald sind auch durch die Art der Geräusche, die dort stattfinden, für mich etwas, das ganz viel Ruhe reinbringt. Ja. Und das ist etwas, was, also unabhängig davon, dass das jetzt diese spezifischen Tätigkeiten sind, das ist etwas, wovon ich mir gerne in meinem Leben früher mehr gegönnt hätte. Ja. Ruhephasen.
Oh, sehr schön. Ich bringe jetzt mal, weil mir eine Frage, die ich vorhin hatte, jetzt wieder in den Sinn gekommen ist. aber da wir ja gedanklich jetzt vielleicht noch so flexibel sind, passt das vielleicht ganz gut. Die Frage ist, wenn du Unstimmigkeiten entdeckst oder was heißt Unstimmigkeiten, aber wenn dir was Besonderes auffällt, du hast vorhin mit den Händen, wenn man da an den Fingernägeln oder so, bislang, so zumindest was ich gehört und gesehen habe bei dir, ist, würdest du es ansprechen? In welchen Momenten würdest du sagen, nee, da nehme ich es erstmal nur wahr, aber spreche es nicht an? Mhm. Noch nicht.
Mhm. Ich würde das abhängig machen von der wahrgenommenen Vertrautheit in der Berater-KlientInnen-Beziehung. Ich würde sehr wahrscheinlich, ohne dass ich da jetzt eine Gesetzmäßigkeit draus bauen möchte, ich würde sehr wahrscheinlich in einer ersten Sitzung, wenn mir etwas Bestimmtes auffällt, das nicht ansprechen. Denn es könnte sein, meine Hypothese, dass sich dann jemand plötzlich ertappt fühlt bei irgendetwas. Und sich ertappt zu fühlen, kann unangenehme Gefühle erzeugen. Ja. Und das ist aus meiner Sicht nicht günstig für den Aufbau einer vertrauensvollen Arbeitsbeziehung. Ja. Und dann würde ich schauen, wie ist das in der zweiten, dritten, vierten Sitzung, und hätte wahrscheinlich dann, wenn ich den Eindruck habe, wir sind gut unterwegs, es ist möglich, auch persönlichere Themen anzusprechen, dann würde ich das wahrscheinlich auch zum Ausdruck bringen. Ja.
Okay, dann zurück zu dem, was ich eigentlich nach der anderen Frage fragen wollte, ist, du unterrichtest, du bist Dozent, du hast oftmals Menschen vor dir, die gerade erst am Beginn ihrer Reise sind in der systemischen Welt. Wenn du diesen Personen eine Sache mitgeben dürftest, welche eine Sache wäre das in Bezug auf Körperarbeit?
Ich würde diesen Menschen empfehlen, schaut auf das, was bei euch körperlich geschieht, nehmt euch wahr und traut euch, das einzubringen. Jede einzelne Körpersensation im Kontext dessen, was gerade geschieht, ist bedeutsam, ist wichtig.
Oh, das ist doch mal ein Schlusswort. Vielen Dank, Timman, dass wir diesen zugegeben oberflächlichen Blick noch da haben oder darauf werfen konnten. Aber vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Gelegenheit, das Thema zu vertiefen und mehr mit dem Körper zu arbeiten. Und ich gerade als ich formuliert habe, ist mir eine Idee in den Sinn gekommen. Wir könnten ja diesbezüglich einen Podcast machen, unterwegs, während wir gehen. Aha, ja. Würde doch passen.
Großartige Idee. Ich bin schon überzeugt.
Das heißt, wir sehen uns wieder.
Unbedingt.
Das sind schon mal auch gute Nachrichten für alle, die auch noch mal mehr von dir hören und auch vielleicht sehen wollen.
Ja.
Timman, ich gebe dir gerne das letzte Wort. Wenn es noch etwas gibt, was dir auf der Seele brennt, jetzt ist die Gelegenheit, es zu sagen.
Also es brennt nicht, aber danke, dass du mich ein weiteres Mal eingeladen hast zu diesem Podcast. Das ist ganz schön, hier Gelegenheit zu haben, Themen anzusprechen, die auch nicht unbedingt im Zentrum eines jeden Seminars stehen. Und da so aufmerksam machen zu können auf das, was zumindest aus meiner Perspektive eine Rolle spielt und was es sich auch mal anzuschauen lohnt. Ja, genau.
Schön. Timman, hat mich gefreut.
Kevin, vielen Dank. Mach's gut.
Ciao, ciao.